Was haben die Bauern, Pilgerinnen und Pilger, arme, wie berühmte Persönlichkeiten gemeinsam? Ja, sie überqueren die Hakenegg zwischen den Einsiedeln und der Schweiz. Da ist nämlich der höchste Punkt vom St. Jakobsweg. Und nach Santiago del Compostela ist es von hier aus noch genau 2200 Kilometer, was rund 100 Marschtage sind. Wenn der Übergang könnte ich erzählen, dann hätte er viel zu sagen. Wo unter anderem auch die schwarze Madonna von Einsiedeln geprägt hat. Und weil das so hochspannend ist, möchte ich Sie, Andrea Marti, ganz herzlich auf die heutige Pilgerreise von Einsiedeln nach Schweiz einladen. Von Einsiedeln, da geht man am Fluss Alp entlang über die Rachslau ins Alptal und dann den Pass darauf. Auf dem Weg kommt man beim bekannten Benediktinerinnenkloster Rachslau vorbei, wo auch ein Gnadenort ist, wo man einen Moment verweilen kann. Da kann man übrigens auch an den Weihnachten die unschuldigen Kindli anschauen und die Gemeinschaft zelebriert regelmässig wunderschöne, andächtige Gottesdienste. Die Geschichte vom Kloster Au geht bis ins Mittelalter zurück. Das Kloster Au ist von einer alten, reichen und bewegten Kultur geprägt, mit einem Holzkreuz vom 12. Jahrhundert, Gründung vom Kloster im 16. Jahrhundert von den Waldschwestern und das Leben nach den Ordensregeln vom heiligen Benedikt, ganz im Sinn von Armut, Gehorsam und Klausur. Denn der Klosterbau prägt mit der alten Architektur, kombiniert mit der neuen von der Kirche, die sehr leicht durchflutet ist und einen abstrakten, kugelförmigen Tabernakel aus Bronze hat. Nach einer idyllischen Wanderung dann kommt man auf dem Pass an mit der Pilgerkapelle mit dem bekannten Steinkreuz. Der Reto Wehrli, der Präsident der Stiftung Pilgerkapelle Hagen-Egg ist, erzählt uns auch etwas über diese Kapelle. Herr Wehrli, können Sie uns erzählen, wie der Geissenstall zur Passkapelle am St. Jakobsweg auf dem höchsten Passübergang der Schweiz geworden ist?
Das war natürlich kein Geissenstall. Also man hat dem am Schluss so gesagt, weil das kleine Gebühr ein bisschen verwahrlost war vor ein paar Jahren. Haben wir gesagt, das sei ein besserer Geissenstall. Aber effektiv war das nicht einer, sondern das hat immer eine andere Bedeutung gehabt. Etwa seit ca. 1700 hat man dort so ein kleines Kapelle gehabt. Das hat dann sehr beschauliche Geschichte hat das erlebt. Wesentlich war das, dass der Kanton das einst übernommen hat, und zwar nicht das Kapelle selber, sondern der Wald rundherum, aber eben das Kapelle dann auch, hat dazugehört zu dem Wald, hat das übernommen und hat auch die Verpflichtung, hat das Servitut eingegangen, erträgt das Kapelle dann einst sanieren, weil es ist wirklich in einem baufälligen Zustand gewesen. Das hat der Kanton Schweiz aber nie gemacht, hat die Sanierungspflicht nie erfüllt, und darum haben sich dann Anfang der 2000er Jahre ein paar Leute zusammen da an vorderster Front, der Martin Fassbindselig, der Altposthalter von Schweiz, er vor der Front mit seinem Sohn, haben sich zusammengetan und haben gesagt, so, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt müssen wir ein paar Leute zusammenfinden, die das Kapelle in die Ordnung bringen. Man muss sich übrigens vorstellen, das Kapelle, das ist eine ganz kleine Sache, dort drinnen hat es keine Bank und dort drinnen kann man keine Messe feiern, sondern das ist eigentlich nur ein Ort des Einkehrens und der Beschaulichkeit. Aber in der Mitte drinnen, sehr schön gestellt, ist ein Steinkreuz, das ist historisch, das war früher schon drin, das hätte man können retten und wieder rein tun, beziehungsweise das ist eben im Staatsarchiv mal zwischengelagert, das können wieder an seinen Ursprungsort zurückführen und wird immer an einem speziellen Tag, nämlich am 25. Juli, am Jakobstag, genau dann wird das von der Sonne beschienen, man hat eine kleine Öffnung gemacht im Dach, ein kleines Loch mit einem Glas versehen. Da tut genau am 25. Juli die Sonne dort drin scheinen und das Kreuz, das Steinkreuz anscheinen. Sehr, sehr schöne Sache, sehr gute Idee und auch perfekt umgesetzt worden.
Herr Wehrli, Sie sind Präsident von dieser Stiftung. Welchen Stiftungszweck verfolgt man da damit?
Es haben sich ab den 2000er Jahren ein paar Leute zusammengetan, die gesagt haben, wir müssen die Kapelle wieder in die Ordnung bringen. Und dann hat man zu dem Zweck, dass man das irgendwie rechtlich fassen kann, hat man eine Stiftung gegründet. Und die Stiftung hat ganz einfach als Aufgabe gehabt, das Kapelle zu sanieren, zu renovieren, wieder in die Ordnung zu bringen, wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Und jetzt widmet man sich natürlich im Unterhalt von dem. Also man schaut, dass das kleine Gebäude in der Ordnung bleibt, dass es zugänglich ist im Sommerhalbjahr, dass alles einfach etwa so ist, dass es den Pilger, den Wanderer, die dort vorbeikommen, dass das denen ein Ort ist, wo ihnen gefallen, dass sie den Zweck so erfüllen kann. Das ist der Zweck von dieser Stiftung. Wir haben natürlich eine intensivere Zeit gehabt, wo es um einen Neubau gegangen ist, um die Wiederherstellung von dem Kapelle. Und haben jetzt einen relativ beschaulichen Rhythmus. Wir treffen uns ein bis zwei Mal pro Jahr wir uns da treffen in dieser Stiftung. Meistens gerade oben, damit wir da sehen, wie der Zustand ist. Und können fortlaufend die nötigen Massnahmen treffen.
Welche persönliche Beziehung haben Sie, Herr Wehrli, zu dieser Kapelle?
Ja, wie viele hier in der Umgebung auch. Der Ort dort oben gefällt mir einfach sehr gut. Es ist ein wunderbarer Punkt. Gerade neben der kleinen Miete, also man ist in unmittelbarer Nachbarschaft von einem sehr dominanten, sehr schönen Berg. Man hat eine wunderbare Sicht über den Talkessel von Schweiz und dann noch ein bisschen darüber aus. Also ein Ort, wo man gerne dort ist und einfach in die Landschaft raus schaut. Ich glaube, das ist das Erste, was man da sagen kann. Es ist einfach landschaftlich ein wunderbarer Punkt. Gerade der Übergang von hinten, also von nördlich von der Miete, wo eigentlich nicht viel los ist, wo nicht dicht besiedelt ist, wo vorwiegend Alp- und Landwirtschaft ist. Und dann hockt man aber dort und schaut in den Talkessel und sieht eine stürmische Entwicklung, die Gegend genug hat in den letzten Jahrzehnten. Und auch das macht es interessant dort oben. Man ist eigentlich gerade so an der Schnittstelle zwischen der Welt hinten dran, wo noch sehr viel Wald und Wiese und Alpen ist und vorne und unten sieht man die moderne Welt mit all ihren Vor- und Nachteilen. Oder? Also in jeder Hinsicht ein ganz spannender Punkt.
Herr Wehrli, sind Sie den Jakobsweg auch schon gegangen?
Nicht der ganze, aber immer etwa wieder kleine Teile davon. Also vor Jahren vor allem in der Westschweiz etwa die und in den letzten Jahren einmal mit meiner Frau zusammen, zum Beispiel, wenn wir jetzt da gerade in der Hakenegg sind, von Lachen auf Einsiedeln rauf und dann auch von Einsiedeln in die Hakenegg rauf. Einfach immer etwa wieder Teile, je nachdem, was gerade kommt und was Zeitplan und Lust und Laune zulässt. Sehr schöne Erfahrung, immer sehr schöne Erfahrung.
Schön. Dann habt ihr ganz eine informative Internetseite von der Stiftung.
Ja, unter www. Pilgerkapellehakenegg.ch haben wir eine kleine Seite draufgeschaltet. Da sieht man alles Wesentliche über die Geschichte und was dort oben los ist und was das Angebot ist. Ihr seht auch übrigens auch gerade in unmittelbarer Nähe, also 30 Meter nebendran, ein Restaurant mit einer sehr schönen Terrasse, wo also auch der Ausflug lohnt. Beste Ergänzung, eine beschauliche Kleinkapelle, nachher das Restaurant, wo man sehr gut essen kann. Und sieht ein bisschen Fotos und kommt einen Eindruck über von dem, was dort oben steht. Also von dort her ganz eine spektakuläre Sache.
Von da aus hat man wirklich einen wunderbaren Ausblick aufs Alpenpanorama mit über 50 Berggipfeln. Und da davon ist der höchste, den man sieht, der Krönte mit 3107 Meter. Da kreuzt sich auch der Schweizer Panoramaweg mit der Europawanderung, die nach Genua führt und runter zum berühmten St. Jakobs-Pilgerweg nach Santiago del Compostela. Jetzt muss ich aber doch einen Rast im Berggasthaus, wo die Pilgerherberge seit 1483 ist, machen. Die sympathische junge Wirtin hat mir dann ein Büchlein in die Hand gedruckt, die Hakenegg, das verfasst worden ist von Franz Steinegger. Da übrigens im Restaurant Hakenegg bekommt man auch die schönen Jakobsmuscheln. Und man kann sich auch einlesen in die Thematik Jakobsweg mit verschiedenen Büchern.
Guten Morgen miteinander.
Guten Tag. Und es herrscht eine richtige Pilgeratmosphäre hier im Restaurant Hakenegg. Und die Gastfreundschaft ist auch da, also sicher eine empfehlenswerte Adresse. Gestärkt gehe ich in die Mariakapelle runter. Da findet immer im Sommer und im Herbst am 10. ein Gottesdienst statt. Das ist wirklich ein Geheimtipp, die Bergkapelle am Fuss der zwei Mieten. Sie ist erbaut worden im neugotischen Stil vom Architekt Josef Steiner. Und was bezeichnend ist, die Mutter Gotteskapelle ist zu Ehre Gottes erbaut worden. Die Einheimischen da haben das alles mit Fronarbeit geleistet und sie ist 1921 eingeweiht worden. Dann am 26. Juli 1924 durch den Einsiedlerabt Ignaz Staub benediziert worden. Der Innenraum ist im Klassizismus erstellt worden. Und direkt beim Eingang hat es zahlreiche Votivgaben, die gestiftet worden sind zwischen 1909 und 2001. Und das zeugt sicher daher, dass bis heute die Hakenegg-Kapelle ein lebhafter Wallfahrtsort ist. Und dann die wunderbare schwarze Madonna lädt einen richtig ein, dass man ihr Danke sagen will. Für ihre Hilfe. Sie ist immer für uns da und sie tröstet uns immer wieder, auch in schweren Zeiten und sie zeigt uns immer wieder den Weg auf. Das Herz möchte ihr einfach Danke sagen für ihr wunderbares Wirken. Und wenn man sich dann doch kehrt und wieder Richtung Ausgang geht, dann sieht man an der Decke ein wunderbares Altarsbild. Die Mutter Gottes mit dem Jesuskindli, der heilige Josef und die heilige Anna. Und im Hintergrund die wunderbare Bergwelt. Das ist wirklich ein Geheimtipp, die im Ursprung erhaltene Bergkapelle Hakenegg. Und jetzt kommen die zwei Ministrantinnen, die Töchter sind von der Wirtin von der Pilgerherberge Hackeneck.
Julia, du tust ministrieren hier in der Hackeneck-Kapelle. Was bedeutet dir der Ort?
Also mir bedeutet es viel, weil es ist ein schöner Ort hier oben und es ist nicht wie unten die Schweiz oder so. Es ist einfach eine kleine, schöne Kirche und ich finde das schön.
Am 10. findet der Gottesdienst statt. Würdest du da nicht lieber noch im Bett sein?
Ja, ab und zu schon, aber ich mache das gerne so auch für den Herr Martin Holdener und für meine Schwester, dass sie nicht allein muss. Und ja.
Und der Pfarrerbeauftragte Konrad Schelbert von Schweiz hat mir auch noch einige Gedanken mit auf den Weg gegeben.
Was bedeutet Ihnen der Ort?
Ja, der Ort ist mir eigentlich schon seit Jugendjahren vertraut. Gelegentlich bin ich alleine da oben gegangen. Ich bin in die Schweiz ins Kollegium gegangen und dann später noch da oben. Und da habe ich immer ein schönes Plätzchen gefunden, vor allem wenn unten alles im Nebel war. Da oben war man ob der Sonne. Und da habe ich natürlich auch ein Besuchchen da gemacht in dieser Kapelle. Und vielleicht auch das Gegrüß heisst, oder nicht nur vielleicht auch das Gegrüß heisst die Maria da betet. Und da habe ich natürlich nicht gedacht, dass ich später da einsteige, die Gottesdienst da leite. Und jetzt auf Ihre Frage. Ich bin ja ganz selten da oben, aber es ist immer schön, die Leute, die kommen, sind dabei. Man merkt es innerlich, sind sie dabei, vielleicht auch wenn sie nicht unbedingt so kräftig singen, aber sie sind gut dabei. Und das, ja, macht Freude, ja. Danke.
Ja, und den Franz Steinegger konnte ich dann auch interviewen, der Schweizer Heft die Hackeneck herausgegeben hat, respektive Koordinator war. Und er weiss vieles zu berichten. Und unter anderem gibt er uns bereits einen Vorgeschmack auf die Riedkapelle, die sogenannte Fridolinskapelle. Herr Steinegger, wie sind Sie auf die Idee gekommen, darüber zu schreiben in dem Heft Hackeneck?
Am Anfang ist die alte Passkapelle gestanden. Die ist unmittelbar beim Passübergang auf der Hakeneck und die ist am Verfallen gewesen. Die hat eigentlich am Kanton gehört, aber es hat niemand so richtig Lust gehabt, etwas zu machen. Und dann sind ein paar Leute zusammengekommen, unter anderem auch ich, und haben uns zum Ziel gesetzt, die zu restaurieren. Und ich bin so ein bisschen der, der den historischen Hintergrund erforscht hat. Und am Schluss ist so viel zusammengekommen, dass man ganz, ein ganzes Buch hätte können füllen eigentlich. Weil die Hackeneck war ein bedeutender Fussweg, ein Kielenweg auch gewesen, ein Handelsweg und ein bedeutender Pilgerweg zwischen den Einsiedlern und der Schweiz und sehr facettenreich. Zum Beispiel als ein Detail, man könnte sagen, die Hackeneck ist wie so ein bisschen an der Wiege der Eidgenossenschaft gestanden, weil die Schweizer haben dort an den Wasserscheiden, Alpen für sich beansprucht und sind in Konflikt mit dem Kloster Einsiedeln gekommen und dann auch in Konflikt mit den Habsburger. Und der Höhepunkt von dem Ganzen war die Schlacht von Murgarten gewesen. Das ist einfach eins, so ein Detail, das mich dann gereizt hat, an dem ein bisschen nachzugehen.
Was war der Inhalt von dem Heft gewesen?
Ja, das ist sehr vielfältig. Das sind etwa 12 Kapitel sind in diesem Heft drin. Einerseits natürlich geschichtlich, es hat aber auch berühmte Wanderer gegeben, wie zum Beispiel der Goethe, der über die Hackeneck ist und das beschrieben hat. Und natürlich der Jakobsweg. Also im Detail, so ein bisschen ein Hauptartikel ist das ganze Wegnetz, das über die Hackeneck gegangen ist, das nachher bis auf Compostela geführt hat. Es hat einen Teil drin, wo so die religiösen Wege begleitet, also die Kapelle und Bildstöckli. Nachher ist über Sagen von der Hakeneck drin, der Einsiedler Markenstreit natürlich, den ich vorhin erwähnt habe, der eben im Murgarten gegipfelt hat, sind alte Flurnamen drin und eben die berühmten Wanderer.
Der geschichtliche Hintergrund von dieser Marienkapelle auf der Hakeneck ist ja auch sehr spannend. Können Sie da ein paar Worte darüber verlauten?
Ja, da muss man jetzt eben unterscheiden. Die Passkapelle, die ich jetzt vorhin geredet habe, wo man heute Bilderkapelle sagt, die ist wirklich unmittelbar beim Passübergang. Und die Marienkapelle ist ein bisschen unterhalb, vielleicht einen Kilometer von dem Passen weg. Der Hintergrund dort ist der Franzoseneinfall im Mai 1798 in Einsiedeln, wo man die Schwarze Madonna von Einsiedeln in letzter Sekunde, also in der Nacht vor dem Einmarsch der Franzosen, in einer Kiste ins Alpel gerettet hat. Alpel, das ist der Schweizer Ausdruck für Alptal. Der Sigrist hat das irgendwo versteckt, in einem Garten innen unter einem Heuhaufen, und der ist dann nachher nicht mehr sicher gewesen, wo die Franzosen reingekommen sind. Und dann hat man das in die Hakeneck gerettet und hat es am Wirt von dem Gasthaus auf der Hakeneck übergeben. Der hat dann aber auch Angst gehabt, dass die Madonna in seinem Haus entdeckt werden könnte, und hat es aus Angst vor Repressalien von den Franzosen im untersten Teil von seinem Grundstück, also das ist ein grosses Landwirtschaftsgut ist dabei gewesen, hat er das vergraben. Wo dann die ganze Franzosenzeit vorbei war, hat man als Erinnerung an den Ort hat man ein kleines Bildstückchen aufgestellt. Und 1848, so erzählt man sich heute noch, haben zwei Holzfäller den Bildstock durch eine Kapelle ersetzt. 1873 ist dann eine grössere Kapelle eingewichen worden. Und 1920 ist dann auch die abgebrochen worden und die heutige Marienkapelle ersetzt worden. Die steht jetzt ein bisschen oberhalb von dem Ort, wo die Madonna vergraben war oder versteckt worden ist, unmittelbar an der Straße von der Hakeneck nach Schweiz. Das ist die Kapelle von der Bevölkerung vom Gebiet Haken, wo regelmässig Gottesdienste gefeiert werden.
Weiss man noch den Ort, wo die Marienstatue vergraben war?
Ja, dort ist immer noch ein Tefeli, das am Verkiehen ist. Das zeigt das immer noch an, wo das eigentlich ist. Das könnte man sogar noch im Grundbuch nachschauen, weil das Grundstück ist eigentlich gleich geblieben. Und das ist wirklich im untersten Winkel von dem Grundstück, wo zum Gasthaus Hakeneck gehört, ist das vergraben worden.
Was zeichnet jetzt die Kapellen aus?
Es ist ein sehr schöner Profanbau aus Holz und ist an einem unglaublich schönen Ort gelegen. Es werden einfach Gottesdienste gefeiert dort drin. Sie gehört zu der Pfarrei Schweiz, ist aber eine eigene Kapellgenossenschaft, die dort zuschaut.
Es gibt ja eine weitere Kapelle, die sogenannte Riedkapelle oder Fridolinskapelle. Wie sieht da der geschichtliche Hintergrund aus?
Bis ganz zurück, wenn als dort zuerst mal eine Kapelle erstellt worden ist, das weiss man eigentlich nicht. Man weiss einfach, 1691 ist zuerst mal eine Kapelle im Weiler Ried ob Schweiz erwähnt worden. Aber eben wahrscheinlich jetzt früher schon dort ein Gotteshaus gegeben, weil die Gegend ist schon seit dem 13. Jahrhundert mindestens bewohnt gewesen. Die Kapelle ist aber ein bisschen zu nah am Nietenbach gestanden und das ist ein ziemlich gefährlicher Wildbach. Und darum hat man 1780, also mitten in der Barockzeit, die Kapelle am Nietenbach abgerissen und durch die heutige ersetzt. Und die heutige ist eben am heiligen Fridolin geweiht. Und Fridolin, das macht eigentlich nur Sinn, ist ein irischer Wandermönch gewesen. Und darum wird die auch viel von den Wallfahrern aufgesucht und von den Wallfahrern verehrt. Also die ist am Jakobsweg und 2008 komplett renoviert worden und in ihren Urzustand zurückrestauriert worden. Also allein die Kapelle lohnt sich schon einmal anzuschauen. Wirklich ein Schmuckstück.
Die Fridolinskapelle liegt ja am St. Jakobsweg und die Passkapelle, aber die Marienkapelle nicht. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist richtig so. Weil von der Basskapelle geht der Weg nachher steil, quasi in der Direntissima auf Schweiz ab. Und die Marienkapelle, die so heute für Gottesdienst genutzt wird, die ist unmittelbar an der Fahrstrasse gebaut worden. Und die Fahrstrasse ist eben erst später, die ist dann vielleicht etwa 1850 oder so, etwas ist die gemacht worden. Das ist dann eben der Fahrweg und nicht der Pilgerweg. Aber es gibt indirekte Verbindungen zwischen diesen drei Gotteshäusern, also am Pass und die Marienkapelle und die im Ried. Die Passkapelle, wo man eben heute jetzt Pilgerkapelle sagt, ist im Jahr 1700 errichtet worden, weil man an dieser Stelle ein altes Steinkreuz gefunden hat. Man kann das nicht genau zurückdatieren aufgrund der Runenschriften, die draufstehen. Könnte das so 12. bis 15. Jahrhundert sein. Zuerst hat man gesagt, das sei ein Sühnestein und da ist man jetzt neueste Untersuchungen, weiss man auch nicht mehr so recht, ob das wirklich etwas ist, da wo ein Verbrechen einst passiert ist und dass das Kreuz quasi aufgebaut worden ist, um die Tat zu sühnen. Es gibt auch Hinweise, weil ein Pfeil drauf ist, dass man sagt, das könnte ein Wegweiser oder so etwas sein. Heute ist das alte Steinkreuz Bestandteil von dem schlichten Innenraum der Passkapelle. Die Fridolinskapelle im Ried, das ist die unterste von diesen drei Gotteshäusern, war das Mutterhaus der Pfarrei Schweiz für die Filiale Ried Haken. Das ist eben etwas kompliziert. Die Pfarrei Schweiz umfasst eigentlich das ganze Gebiet und für die Bevölkerung Ried Haken hat man quasi eine Filialkirche gemacht, das wäre dann eben die Fridolinskapelle. Und Marienkapelle auf der Hakenecke hat eben ihren Ursprung im Versteck von der Schwarzen Madonna vor den Franzosen.
Dann gibt es ja auch einen Kreuzweg, der in die Mosteleck hinterher führt. Wie sieht denn die Abverbindung aus jetzt mit dem St. Jakobsweg und diesen drei Kapellen?
Also es hat eigentlich nichts mit dem Jakobsweg zu tun. Der endet an der Marienkapelle und geht bis in, also eben von der Hakenegg bis in die Mosteleck, respektive der umgekehrte Weg von der Mosteleck in die Hakenegg. Und der geht auf ein grosses Unwetter zurück. Am 21. Juli 1882 muss es so anhaltend und heftig und lang geregnet haben, dass die Leute Angst hatten, die ganze Bergflanke vom Haken könnte abrutschen. Man hat noch die Erinnerung, oder einmal aus Erzählungen sicher noch Goldauer Bergsturz denkt, wo sich 75 Jahre vorher zutreten und vom Hakenegg sieht man eben genau dort durch, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Angst vor dem Bergsturz Goldau auch die Angst angetrieben hat, dass der ganze Haken könnte abrutschen. Wo alles glimpflich abgelaufen ist, haben die Leute gelobt, jedes Jahr eine Wallfahrt auf Morschach zu machen und haben einen Kreuzweg quer durch das gefährdete Gebiet durchgemacht. Also man hat quasi der Hang, wie so bildlich gesagt, mit dem Kreuzweg göttliche Hilfe angenagelt. Man hat gesagt, Herrgott, schau, dass das nicht passiert. Wir haben so einen Kreuzweg angestellt. Jetzt, das Schöne ist, in diesem Sommer sind die 14 Bildtafeln neu geschnitzt worden. Er geht von der Mosteleck in die Hakenegg und endet bei der Marienkapelle. Und was zusätzlich noch ein Plus ist, es ist ein unglaublich attraktiver Höhenweg mit dem schönsten Blick eigentlich in Schweizer Talkessel. Es ist also nicht nur etwas, wo man sich geistlich kann erbauen, sondern auch die Seele kann baumeln. Sehr empfehlenswert.
Herr Steinegger, Sie haben erwähnt, berühmte Persönlichkeiten haben den Pass überschritten. Wer ist neben dem Goethe noch über den Pass pilgert?
Also einer, der eben so berühmt ist, einmal für uns und das Herz gewachsen, das ist der Bruder Klaus. Der ist mehrmals von seinem Ort im Flüeli ist er auf Einsiedeln gewallfahrt. Und dort hat es einfach so mündliche Überlieferungen, wo man sagt, das sind zwei Sachen. Eins hat es geheissen, er habe auf seiner Pilgerschaft von Obwalden in die Hakenegg gerufen, habe er nicht einmal ganzes Vaterunser mögen fertig beten, weil er über das Gebet so philosophiert hat. Und auf der Hakenegg habe er gerufen, Schweiz, heb, heb, heb. Man deutet das aus heute. Das war eine wirre Zeit vor der Reformation. Das war im 15. Jahrhundert. Und auch in der Schweiz ist in kirchlichen Belangen nicht alles so gelaufen, wie das hätte sein sollen. Darum hat er an den Schweizer Wellen sagen, hängt euch am Glauben fest. Über das hat, wie das Leben war in dieser Zeit, also kurz nach der Reformation, da hat Karl Borromäus, der berühmte Kardinal von Mailand, berichtet. Der hat die Schweiz in der Nachreformationszeit bereist. Und es ist nur schon wert, das Schweizer Heft zu lesen, die Originalbericht von Karl Borromäus aus dieser Zeit. Also wirklich ein Muss. Und eben der Goethe, wenn ich den noch kurz da erwähne, der ist zweimal auf seinen drei Schweizer Reisen ist über die Hagenegg gegangen. Interessant ist seine Schilderung von 1797, also nur ein halbes Jahr vor dem verstörenden Franzoseneinfall, wo nachher die alte Zeit endgültig beerdigt hat. Dort, er beschreibt die Schweizer, wie sie ausgelassen und gefeiert haben und eigentlich, man hat gar nicht gewusst, was das halbes Jahr später alles auf die zukommt. Und eindrücklich sind natürlich überhaupt seine Schilderungen von den Leuten und von der Landschaft im Originalton, habe ich das können aus dem Internet irgendwie rausfiltern. Also nur schon die Sprache von Goethe ist ein Genuss und ihm ist auch ein Kapitel gewidmet.
Herr Steinegger, Sie haben ja selber auch persönliche schöne Erfahrungen gemacht, unter anderem mit der Fridolinskapelle.
Eigentlich meine Mutter hat mich auf das aufmerksam gemacht. Also meine Urgroßeltern, die haben Horrent geheissen und die haben so in diesen Jahrzehnten ums Jahr 1900 herum, haben die unmittelbar neben der Fridolinskapelle einen kleinen Bauernhof gehabt und haben in einem 700-jährigen Haus gewohnt. Das weiss man aber erst heute, das ist ja jetzt eines von diesen berühmten uralten Häusern. Aber die Urgroßeltern meine, die haben 6 Buben und ein Mädchen gehabt. Das Mädchen ist meine Grossmutter geworden. Und alle 6 Buben haben in den 1920er Jahren müssen nach Amerika auswandern, weil sie einfach zu arm gewesen sind. Und einer von denen hat Fridolin geheissen, weil eben die Kapelle in unmittelbarer Nachbarschaft war. Wenn wir von ihm geredet haben, vom Onkel Friedli haben wir geredet. Der ist übrigens einmal in den 60er Jahren ist der noch einmal zurückgekommen. Das war eindrücklich, wie da der Onkel von Amerika, also es ist ja der mein Grossonkel, wenn er zurückgekommen ist und von Amerika erzählt hat. Aber mich erinnert jetzt, wenn ich die Kapelle sehe, immer so ein bisschen an die sogenannte gute alte Zeit, wo nicht immer alles so gut war, wie wir das heute wahrnehmen wollen. Also es ist sehr verbreitet, es war Armut herum und die Leute mussten sich durchkämpfen durch ihr Leben. Es ist ihnen nichts geschenkt worden.
Herr Steinegger, das ist ja ein reichhaltiges Programm in dem Schweizer Heft über die Hagenegg. Wo kann man das beziehen?
Es gibt eine postalische Adresse. Sie können das per E-Mail beziehen oder telefonisch. Die Kurzanschrift ist Amt für Kultur, Postfach 6431, Schweiz, Schweiz. Stichwort Schweizer Heft, die Hagenegg. Das Gleiche kann man auch machen per E-Mail. Die Abkürzung ist AFK, Amt für Kultur, also das ist die Abkürzung. Eben die E-Mail afk@sz.ch. Telefonnummer wäre 041 819 20 65.
Einen Ort weiß ich auf Erden, dorthin pilgert jeder gern. Da erwartet reich an Güte uns die Mutter unseres Herrn. Ist dein Antlitz auch verwundet, deine Augen blicken mit. Sieh, wir schauen voll Vertrauen auf dein Bild. Schwarze Madonna. Ruhe unser Sorgen schweres Herz. Du bewahrst uns vor dem Bösen, du machst leichter jeden Schmerz. Ist dein Antlitz auch verwundet, deine Augen blicken mit. Sieh, wir schauen voll Vertrauen auf dein.
Ja, die ganze Geschichte, die der Franz Steinecker über die schwarze Madonna von Einsiedeln erzählt hat, dass die vergraben worden ist in der Hakenegg, trage ich schon noch ein bisschen in meinem Herzen. Unsere Reise hat ja angefangen in Einsiedeln über das Benediktinerinnenkloster Trachslau. Und da muss ich einfach immer wieder an das Interview, das ich einmal geführt habe mit der Margrit R. Schmid, wo ein Buch geschrieben hat über das Benediktinerinnenkloster Trachslau denken. Sie hat vieles zu berichten gehabt über die schwarze Madonna und den Hintergrund und wieso auch viele Klöster eine schwarze Madonna haben, wie auch das in Trachslau. Und aufgrund von dem möchte ich einen Auszug von dem damaligen Interview einfügen.
Das Zentrum der Wallfahrt nach Einsiedeln ist ja die schwarze Madonna. Und natürlich sind die Wallfahrten über viele Jahrhunderte immer dorthin gegangen. Und die Schwestern in den Klöstern, in den Frauenklöstern in der Schweiz, die sind auch regelmäßig einmal, mindestens im Jahr, nach Einsiedeln zu der Schwarzen Mutter Gottes gewallfahrtet. Nach der Reformation sind die meisten Frauenklöster geschlossen worden. Das heisst, sie durften nicht mehr aus ihren Gebäuden rausgehen. Und damit ihnen doch möglich war, die Nähe zu der Schwarzen Mutter Gottes beizubehalten, hat man in die Frauenklöster Kopien gegeben. Und dann haben die Klöster selber sich ein kleines Heiligtum eingerichtet, wo sie die Mutter Gottes dann verirren können. Oder das ein bisschen können auffangen, wo sie vermisst haben, weil sie nicht mehr nach Einsiedeln können. Es hat einzelne Klöster gegeben, die schon vorher, zum Beispiel in St. Gallen, schon vorher so eine Kopie hatten, aber viele nicht. Und die Schwestern im Kloster auch, bei denen war das auch so gewesen, dass die nicht mehr können nach Einsiedeln in die Wallfahrtskirche gehen, obwohl es so nach war, das ist ihnen untersagt worden. Und dann hat man ihnen auch so eine Kopie gegeben, die ist jetzt innerhalb der Klausur steht. Also ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das ist für die Schwestern, für sie. Die tun sie jeden Tag vor der Vesper. Die Vesper tun sie dort anfangen mit einer Ave Maria. Und dann gehen sie killen.
Da erwartet reich an Güte uns die Mutter unseres Herrn. Ist dein Antlitz auch verwundet, deine Augen blicken mit. Sieh, wir schauen voll Vertrauen auf dein Bild. An der Hand.
Das ist wirklich ein sagenträchtiges Gebiet, wie der Franz Steinegger in seinem Schweizer Heft beschrieben hat. Und so möchte ich einige Sagen vom mündlichen Bericht über Ereignis und Erlebnis vorlesen. Auf nicht weniger geheimnisvolle Weise bot ein Kreuzzeichen einem Mädchen Schutz und Schirm. Unterwegs zur Schule, so wird mündlich berichtet, kam es täglich an einem Wegkreuz vorbei. Dort stand eines Tages und mehrmals noch ein großer Bursche, der ihm seinen Gruß nie erwiderte. Das wurde dem Mädchen zunehmend unheimlich und es ging deswegen zum Pfarrer im Dorf. Dieser riet ihm, dem Fremden das nächste Mal nicht mehr einen guten Tag zu wünschen, sondern, gelobt sei Jesus Christus, zu sagen. 2 Tage später stand der Bursche tatsächlich wieder beim Wegkreuz. Wie vom Geistlichen empfohlen, grüßte das Mädchen mit einem »Gelobt sei Jesus Christus« und siehe da, der Bursche antwortete mit einem »In Ewigkeit Amen«. Seither wurde der Bursche nie mehr gesehen. Das Mädchen hatte eine arme Seele erlöst. Und des Weiters. Großes Vertrauen in die armen Seelen hatte im Haken auch ein altes Mütterlein. Da kam eines Tages ein Dieb in sein Haus, das es alleine bewohnte, und zwang es zur Herausgabe seines Geldes. Die Frau erschrak derart, dass sie unversehens rief, «Kasper, Melk und Balz, kommet abe!» Obwohl sonst niemand im Hause war, begann es im Estrich fürchterlich zu poltern, als ob jemand die Treppe hinunterstürzen würde. Der Dieb suchte sofort das Weite und zeigte sich nie mehr. Und ein anderes? Ein sonderbares Diebesgut fand ein Bauer ebenfalls im Hakeneck-Gebiet. Die märchenhafte Sage hat Spitalpfarrer Josef Müller um 1920 aufgezeichnet. Auf der Suche nach einem entlaufenen Rind stand der Bauer plötzlich vor einem Haus, das er noch nie gesehen hatte. Als er aus Gwunder anklopfte, schaute eine hübsche Weibsperson heraus. Sie verwies ihn auf den Schlüssel über der Türe und hieß ihn eintreten. Da kam er in einen prächtigen Saal, ausgestattet mit Möbeln, aus purem Gold, und in einem Lehnstuhl saß eine Jungfrau. «Ihr habt es hier aber schön», meinte der Bauer, doch sie erwiderte, «der Reichtum rundum täusche, denn sie müsse hier büßen und leiden. In ihrem Leben habe sie bei einem Goldschmied als Lademeitli gedient und im Laufe der Jahre derart viel Gold entwendet, dass sie alle die Prunkmöbel herstellen konnte. Ob er sie nicht erlösen möchte, fragte sie, dann wären das Haus und alle Schätze sein Eigentum. Er müsse sie nur küssen, sich aber von einer schrecklichen Gestalt, die erscheinen werde, nicht ablenken lassen. 3 Küsse seien jedoch nötig, sonst müsse sie nachher noch mehr leiden. Der Bauer wünschte Bedenkzeit und versicherte, ein anderes Mal wiederzukommen, verließ das Haus und legte den Schlüssel an den alten Platz zurück. Als er eine Stunde vom Haus entfernt war, rief ihm die Golddiebin vorwurfsvoll nach, «Ach, hättest du doch den Schlüssel mitgenommen!» Wie er später das Haus wieder aufsuchen wollte, konnte er es nicht mehr finden. Der Schlüssel hätte ihn möglicherweise den Weg gewiesen. Und wie der Franz Steinegger uns erzählt hat, hat der Karl Borromäus in der Schweiz ganz stark gewirkt. Und das hat er auch sehr gut in seinem Schweizer Heft beschrieben gehabt. Karl Borromäus. Auf seinem Weg von Einsiedeln herkommend, soll er die Hakeneck überquert haben. Näheres ist darüber nicht bekannt. Interessant ist jedoch, wie der hohe geistliche Würdenträger, ein Neffe von Papst Pius IV., Land und Leute charakterisiert. Er zeichnet ein lebendiges Bild der damaligen Lebensumstände der lokalen Bevölkerung. Nach teils sagenhaften Überlieferungen soll Carlo Borromeo 1570 von der Hakeneck herkommend im Feldli ob Schwyz empfangen und mit Kreuz und Fahne von der Geistlichkeit vom Rat und Volk in einer feierlichen Prozession in die Pfarrkirche geleitet worden sei. Zu Gast war er bei Landammann Johann Gasser, dem damaligen Eigentümer der drei Könige. Nach Aufzeichnungen von Pfarrer Thomas Fassbind soll er zu später Stunde in der Wirtsstube eine derbe Schlägerei geschlichtet haben, die bei fröhlicher Ausgelassenheit unter dem Jungvolk ausgebrochen war. Nach dem Trinken des Friedensweines habe er das menschenfreundliche Beisammensein gelobt, aber auch vor dem Missbrauch der Freunden und Lustbarkeiten gemahnt. Präziser bezeugt ist, dass der Mailänder Kardinal den Grundstein für das neue Herrenhaus vom Landammann Gasser in der Gartenlaube legte. Karl Borromäus hatte maßgeblich Einfluss auf den Abschluss des Konzils von Trient, das als Konzil der Gegenreformation in die Geschichtsbücher einging. Er engagierte sich gezielt für die Umsetzung der Beschlüsse. Als päpstlicher Visitator besuchte er mehrmals die Schweiz, um sich vor Ort ein persönliches Bild von den kläglichen moralischen und materiellen Lebensumständen des Klerus und der Bevölkerung zu machen, wie Zeitdokumente belegen. Er wollte in der Urschweiz wichtige Grundlagen schaffen für eine weitgreifend geistige Erneuerung und für eine bessere Ausbildung und Disziplin des Klerus. Zur Stärkung der Seelsorge zählte unter anderem die Berufung der Kapuziner. 1585 kamen dank der Unterstützung durch Landammann Gasser die ersten Patres nach Schwyz. Die Anwesenheit von Borromäus muss derart beeindruckt haben, dass die Schweizer ihm zu Ehren kurz darauf ein Bildstöcklein im Feldli nach seiner Heiligsprechung 1610 die Karl-Borromäus-Kapelle am gleichen Ort errichteten. Die heute spätbarocke Ausstattung des Kirchleins dürfte aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen, wurde doch 1980 anlässlich der Renovation ein Dachziegel mit der Jahreszahl 1750 gefunden. Und der Karl Borromäus hat immer die katholischen Eidgenossen in Bezug auf ihre Einfachheit und Frömmigkeit gelobt. Aber er hat sie auch tadelt für ihre Hartnäckigkeit in Streitsachen, die Mischung von geistlichen Themen und besonders auch Trunksucht und das anstössige Leben der Priester. Aber er hat auch gemeint, es stöche nicht sehr gut um Klöster. Und darum hat er sich da dafür speziell bemüht, wie zum Beispiel die Richtung der Nunziatur und die Einführung der Kapuziner, das in Luzern 1538, in Solothurn und Appenzell 1588, Zug und Frauenfeld 1595 und Rheinfelden 1596. Und nicht zu vergessen, zu verdanken den Jesuitenorden Luzern 1574. Die Verehrung von ihm hat schon vor der Heiligsprechung 1616 angefangen, weil vor seinem Grab sind viele Wunder geschehen. Und der Karl Borromäus ist im Jahr 1655 anlässlich dem Goldenen Bund zum heiligen Karl Patron vom katholischen Schweizerland ernannt worden. Das ist wirklich eine idyllische St. Jakobs-Weg-Etappe von der Hackenegg. auf die Schweiz runter, wo durch den Wald, moosige Felsen, wo durch den Bergsturz schliessen, entlang bei Bach und Wiese führt. Und das immer am Fuss vom kleinen und vom grossen Mieten. Bei beiden Wegen kommt man bei andächtigen Bildstöckchen, Gedenkstöckchen und auch kleinen Kapellen vorbei. Aber man kann auch den Kreuzweg in die Mostelegg machen, wo zwar nicht am St. Jakobsweg liegt, aber trotzdem empfehlenswert ist. Einfach aufgrund von dem, weil man neben einem andächtigen Kreuzweg auch mit der wunderbaren Schöpfung von Jesus Christus, nämlich mit dem Alpenpanorama, beschenkt wird. Und da hat auch eine Gottesdienstbesucherin von der Marienkapelle etwas zu berichten. Wir sind heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen. Wieso kommen wir hier hin?
Ja, das ist einfach der Sonntag, wo man etwa noch die Zeit nimmt. Und das ist ein schöner Ort da oben, wo man, wenn man aus der Schweiz oder weiter muss, lässt man das alles sein.
Was bedeutet Ihnen die Mutter Gottes?
Ja, eigentlich ist man von dem gelehrt worden, dass die noch eine Bedeutung hat.
Machen Sie aber auch den Kreuzweg mit Mostelegg hindern?
Wir wohnen nicht gerade dabei zu suchen, da laufen wir dann auch schon etwas im Frühling und im Herbst mit dem Fee sogar.
Mit dem Feg könnt ihr den Kreuzweg machen.
Von der Mostelegg gegen Wilderzell und Zattelegg, das ist einfach der Weg, den wir mit dem Feg machen und im Herbst wieder heim.
Schön. Dann sind sie sicher dann brav, wenn sie auf dem Kreuzweg sind, das Feg, oder?
Ja, das sind unsere immer.
Gut erzogen in dem Fall.
Ja.
Ihr Mann schmunzelt, was meint der dazu?
Sie so.
Ja, und die nächste Etappe auf dem St. Jakobsweg ist die Riekapelle. Und so bin ich nach einer idyllischen Wanderung im Ried oberhalb Schweiz auf 668 Höhenmeter angekommen und es wird mir gesagt, auf dieser Willkommenstafel, dass ich noch bis zum Hauptplatz nach Schweiz 20 Minuten habe. Aber zuerst mache ich mal einen Rast in dieser Riedkapelle und möchte zu Ehre Mutter Gottes einfach beten und ausruhen. Jetzt bin ich in dieser wunderbaren Riedkapelle, die 1780 vom Kapellvogt Martin Spörlin erbaut worden ist. Und dann sind diverse Renovationen erfolgt. Ein wunderbares Maria-Altarbild lässt hier auch ein zum Betten. Wie auch eine Mutter-Gottes-Statue mit dem Jesus-Bild. Und dann auch der barmherzige Jesus. Wunderschön, Halleluja. Und jetzt nach Schweiz aber geht es nicht mehr weit. Und da bekommt man auch den Pilgerstempel und endet unsere Pilgerreise. Aber was ich da noch hinzufügen möchte, ändert tut sie nicht wirklich, weil die Schweiz ist sehr reichhaltig mit wunderbaren Kirchen, Kapellen und auch Klöstern. Wie zum Beispiel das Kapuzinerkloster, wo der Karl Borromäus gewirkt hat. Oder das St. Josefsklösterli, wo täglich Aussetzung ist. Oder zum Beispiel das Dominikanerinnenkloster. Und wenn man dann ein bisschen weitergeht, natürlich das Kloster Ingebol. Das sind Worte und Eindrücke über die Region Hackenegg, wo der höchste Punkt vom St. Jakobsweg ist. Wirklich eine bewegte, historisch geprägte Region, die uns eigentlich gar nicht so bekannt ist. Aber wenn man sich einmal befassen mit dem, sieht man, dass da die Mutter Gottes enorm gewirkt hat. Und auch Bauern, Pilger, arme und berühmte Persönlichkeiten wie der Bruder Klaus, der Karl Borromäus und der Goethe. Und so wünsche ich mir, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie nach dem Beitrag ein bisschen näher gefunden haben wieder zu der Mutter Gottes. Und vielleicht spürt jetzt Ihr Herz einfach auch einmal, dass Sie so einen Kreuzweg von der Hackeneck in die Mosteleck begehen möchten oder eine Teiletappe vom Albtal nach Schweiz pilgern möchten. Es ist ein andächtiger Weg, wo man einfach durch wunderbare Bildstöckli, Gedenkstättli, Wegkapelleli immer wieder an die Mutter Gottes und unseren Herrn Jesus erinnert wird. Und so verabschiede ich mich, Andrea Marti, und wünsche Ihnen allen reichen Gottessegen.